Schönen guten Morgen, mein Name ist Frank Mertner, bin einer aus dem Prediger-Pastorenteam hier in unserer Gemeinde. Mit den angekündigten Antworten ist das heute so eine Sache. Ich beginne ja eine neue Predigtserie, Zeitenwende heißt die, und ich verstehe es heute eher so, dass ich eine Bühne eröffne, auf der manches stattfindet und auf der vielleicht zunächst einmal Fragen gestellt werden oder sogar ermutigt wird dazu, Fragen zuzulassen. Warum es wichtig ist, sich schwierigen Fragen zu stellen. Ich bete, Heiliger Geist, bitte rede du jetzt, weil sonst ist alles umsonst geredet, und hilf uns zu verstehen, segne unsere Ohren, unser Herz, damit wir dann auch auf deine Ziele uns zubewegen können. Amen. Da war wieder der Begriff vergangenen Sonntag. Nach den drei Landtagswahlen mit großen Stimmengewinnen für die AfD wurde ein Erdbeben, das unsere Republik dauerhaft verändern wird, ausgemacht. Und von einer Zeitenwende war die Rede. Tatsächlich? Bei nüchterner Betrachtung ist eine Zeitenwende immer erst mit großem Abstand konkret benennbar. Man kann sie vielleicht prognostizieren. Man kann für die Zukunft vermuten, dass sie kommt. Vielleicht kann man auch wahrnehmen, dass man in einer Zeit großer Veränderungen lebt. Aber eine Zeitenwende, das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen zu bezeichnen, können eigentlich nur nachfolgende Generationen. So gebrauchen wir diesen Begriff zum Beispiel für folgende historische Geschehnisse, die oft als Startpunkt einer Zeitenwende gelten. 1989, der Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs, das ermöglichte die deutsche Wiedervereinigung und eine offenere Völkerverständigung. 1492, die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und die nachfolgende Eroberung und Besiedlung durch die Europäer. 1807 wurde der Sklavenhandel zum ersten Mal geächtet, und zwar in Großbritannien. Und 1517 schlug Luther seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg und leitete damit das Zeitalter der Reformation ein. In vier kommenden Predigten wollen wir darüber nachdenken, ob und warum es angemessen ist, dass Christen über Jesu kommen, sein ganzes Leben hier auf Erden bis hin zu seiner Auferstehung, zu seiner Himmelfahrt, darüber hinaus, dass wir das als eine Zeitenwende benennen, die eine globale, eine zeitumfassende und für jeden Menschen ganz persönliche Auswirkung hat. Und im ersten Teil heute versuche ich mich dem Thema zu nähern anhand dieses Geschehens an Palmsonntag vor gut 2000 Jahren und möchte schon mal einladen zu den drei kommenden Predigten an Karfreitag, Ostersonntag und am Sonntag nach Ostern. Nun, alles beginnt mit einer Frage. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also ihn. Für wen halten die Leute mich? Fragt Jesus. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Das beinhaltet die Frage nach dem, was er tat, sagte und meinte. Und es ist eine Frage, der sich ein erwachsener Glauben stellen darf, muss, kann. Vor einigen Wochen war ich beim Podiumsgespräch in der Stadtmission hier in Darmstadt dabei. Es ging um eine Studie, in der es unter anderem darum ging, warum viele Christen, so ungefähr um die 30 Jahre alt, der Gemeinde, einer Gemeinde, einer Kirche oder auch Jesus im Ganzen, den Glauben, warum sie das hinter sich lassen. Und eine These ist, es war in der Tiefe nicht ihr eigener, ihr persönlicher Glaube, sondern ein überwiegend übernommener. Und als sie dann älter wurden, selbstständiger dachten und mehr im Diskurs, in der Auseinandersetzung mit dem Leben außerhalb der christlichen Kreise in Berührung kamen, wurde dieses brüchige Fundament so in Frage gestellt, dass sie ihren bisherigen Antworten nicht mehr trauten. Die hatten keinen Raum mehr. Ihr Glaube brach oft zusammen, ohne immer genau sagen zu können, was das heißt und ob er für alle Zeiten aufgegeben ist. Manchmal kann eine zu enge Familie oder zu enge Gemeinde der Grund gewesen sein, aber das muss nicht der Fall gewesen sein. Ist unser Gefühl von Jesus als einer Gegenwart, die verstörend, aber auch heilend ist, herausfordernd, aber auch beruhigend, nur ein Produkt unserer Einbildungskraft? Müssen wir Christen uns vor solch aktuellen Herausforderungen wegducken, diesen Fragen, die uns oft so nahe kommen und Schwierigkeiten bereiten? Müssen wir diesen Fragen einfach mit dem Aufschrei begegnen, ihr werdet schon noch sehen, dass wir recht haben, und ihnen damit ausweichen? Sind wir vielleicht zu bequem? Geben wir uns lieber unseren eigenen Illusionen hin und igeln uns ein, wie in diese Gallier in ihrem Dorf, umgeben von den Römerlagern. Ist das hilfreich? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir uns solch schwierigen Fragen stellen, kann eine Begegnung mit dem echten Jesus daraus erwachsen, die uns klarer, tiefer, gewisser und befreiter glauben und damit leben lässt. Für Angst ist dann kein Raum mehr. Die Angst darf und muss weichen. Zwei wichtige Thesen, bevor ich weitergehe. Die erste: schwierigen Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern so viel wie möglich darüber zu lernen. Und wenn es auch unangenehm, schwierig und aufwendig wird, ist grundlegend für eine Begegnung mit dem echten Jesus. Was immer wir dann auch damit anfangen. Es darf keine verbotenen Fragen geben. Und eine zweite These: die Frage nach dem, wer Jesus war, was er tat und meinte und warum es noch heute von Bedeutung sein soll, spielt nicht nur für das persönliche oder für das religiöse Leben eine entscheidende Rolle, sondern für das ganze Leben, für das politische, für Fragen um Weltanschauung, Kultur, Gerechtigkeit, Schönheit, Ökologie, Freundschaft, Sexualität, Wissenschaft und so weiter. Gehen wir weiter. Ein Problem ist die Vereinfachung. Ein Zitat von N.T. Wright, einem ehemaligen Bischof der anglikanischen Kirche, dessen Buch Jesus uns Prediger zu dieser vierteiligen Serie animiert hat und auf dem Büchertisch auch zu haben ist. Er schreibt: bei Jesus ist es einfach, kompliziert zu sein und äußerst schwierig, einfach zu sein. Die Schwierigkeiten sind zum Teil darin begründet, dass Jesus viel, viel mehr ist, als wir Menschen und auch wir Christen uns vorstellen. Zitat Ende. Und noch etwas, ein Zitat aus einem Darmstädter Krimi, Christian Gude, vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, am Buch Kontrollverlust. Geht es komischerweise an dieser Stelle gar nicht um den Fall des Kommissars, sondern es geht um Buffalo Bill. Und der reiste 1881 mit seiner Western-Show zum ersten Mal nach Europa. Und zu den Veranstaltungen kamen, angeregt durch die Begeisterung der Queen Victoria, auch viele Herrscher rivalisierender Adelshäuser. Zum Beispiel auch der ehemalige oder der damalige deutsche Kronprinz Wilhelm II. Und dann zitiere ich aus dem Buch: und Codys, also Buffalo Bills Rezept, ging wieder einmal auf. Er fegte diplomatischen Zwist und kulturelle Animositäten mit archaischen Ritualen hinweg. Die Zutaten für das Patentrezept waren so einfach wie wohlschmeckend. Unschuldige Siedler, mutige Soldaten, blutrünstige Indianer, mächtige, feuerspuckende Waffen. Zivilisierte gegen Wilde, das war der Minimalkonsens, der überall funktionierte. Codys Konzept basierte auf Reduktion, auf Vereinfachung. Er war intelligent genug zu wissen, welche Klischeevorstellung über den nordamerikanischen Wilden Westen vorherrschten, und nichts lag ihm ferner, als durch Differenzierung und Realitätsnähe Unruhe und Verwirrung in den Köpfen zu stiften. Er operierte bereits nach den KISS-Prinzipien. Keep it simple and stupid. Halte es einfach und blöd. Er gab den Menschen, was sie wollten. Zitat Ende. Ein Beispiel für Vereinfachung. Wie vieles ausgeblendet wird. Was für Folgen hat die Vereinfachung, die wir oft dem Evangelium antun? Das hört sich doch zunächst einmal gar nicht so falsch an. Verschafft es Brücken, es besser zu verstehen, wenn es einfacher ist? Nun, im Ergebnis haben wir Jesus oft auf unsere private Frömmigkeit reduziert. Den Sieg Jesu am Kreuz, der uns als Beruhigung des Gewissens dient, und Ostern auf ein fröhliches, fluchtartiges Ende nach einer etwas traurigen Geschichte reduziert. Wir wollen lieber einen religiösen Führer als einen König. Wir wollen einen, der Seelen rettet, aber nicht einen, der uns regiert. Wir wollen einen, der unseren Vorstellungen vom gesellschaftlichen Leben dieser Welt unterstützt und nicht es in Frage stellt. In einer komplizierten, verwirrenden Welt suchen wir uns Geländer, die uns durch die Dunkelheit helfen. Wir vereinfachen komplexe Probleme so sehr, bis wir sie in gut und schlecht einteilen können und meinen, damit uns auf sicherem Untergrund bewegen zu können und alle Antworten finden zu können. Und es ist dann kein Wunder, dass die neuen Atheisten wie zum Beispiel Richard Dawkins ungewissen Ex-Christen versichern, dass deren Albtraum der kleingeistigen und lebenden Religion ein für alle Mal vorbei ist. Was kann uns helfen, uns Jesus zu nähern und die richtigen Fragen zu stellen? Zunächst einmal natürlich der Blick auf Jesus und seine Zeit selbst. Was bedeutet es für ihn, zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein? Was dachte er sich, als er an diesem Frühlingstag in Jerusalem auf dem Esel einritt? Jesus reitet dort am bedeutsamsten Fest Israels ein. Auf einem Esel in die Hauptstadt einer von der damaligen Großmacht Rom besetzten Provinz. Er, von denen einige hofften, dass er ihre revolutionären Träume von der Befreiung der römischen Besatzung umsetzt, dies aber gar nicht zum Ziel hatte. Er, der von Rom so lange als ein weiterer religiöser Spinner ignoriert wurde, solange er die öffentliche Ordnung nicht störte, der es aber auch gar nicht für nötig erachtete, sich mit diesem menschlichen, vorübergehenden Großreich anzulegen. Jesus setzt sich also zwischen die Stühle, wie eigentlich schon die ganze Zeit seines öffentlichen Auftretens. Nun, was heißt das? Da ist der eine Stuhl, der römische. Augustus war der Cäsar, der regierte, als Jesus geboren wurde. Und nach seinem Tod wurde er offiziell von seinem Nachfolger Tiberius, der die Zeit des öffentlichen Lebens Jesu regierte. In dieser Zeit wurde, also nach seinem Tod, wurde Augustus ebenfalls, wie er zuvor mit seinem Onkel es getan hatte, Julius Cäsar, vergöttlicht. Und sein Nachfolger, also der Tiberius, übernahm diese Titel. Das findet sich zum Beispiel hier auf dieser Münze aus der Zeit des Tiberius. Auf der Vorderseite sieht man ein Porträt von ihm mit den abgekürzten Herrschaftstiteln. Übersetzt steht dort Augustus Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite rechts ist Tiberius im Priestergewand als oberster Priester, als Pontifex Maximus zu sehen. Der Sohn Gottes und höchster Priester. Und die Propaganda sorgte für die Verbreitung dieses Gottesverständnisses im Römischen Reich. Rom hatte zum Ziel, für Ruhe zu sorgen in der damaligen, auch schon unruhigen Region. Denn es handelte sich um eine Kornkammer des Reiches. Und zum anderen wurde die Göttlichkeit der Cäsaren und die damit verbundene gute Nachricht ihrer Regierung besonders durch Frieden und Wohlstand geglaubt. Und man glaubte, das goldene Zeitalter sei angebrochen. Und deutete alles so, als habe die Weltgeschichte auf die jetzige Zeit hingezeigt. So verstanden sich die Römer, die Cäsaren auch in ihrer Göttlichkeit. Rom steht für die Ablehnung, eines anderen Königs oder Gottes, für die Macht eines selbstsicheren, unbeirrbar von sich überzeugten. Das sind die, deren Gegnerschaft sich heute so anhört. Woher könnt ihr wissen, ob das alles mit Jesus wirklich so passiert ist? Sind das nicht die üblichen Legenden, die man sich über berühmte Personen erzählt? Hat nicht die moderne Wissenschaft längst gezeigt, dass man solchen Märchen keinen Glauben schenken sollte? Mit Sicherheit wollte Jesus nicht für die Sünden anderer sterben, sondern nur erklären, wie wir nett und freundlich und liebevoll miteinander umgehen sollen. Er redete zwar von Gott, aber er meinte niemals sich selbst. Alles, was später kam, haben seine Anhänger falsch interpretiert, ob bewusst oder unbewusst. Und wir müssen ihn davon befreien, damit wir den echten Jesus erkennen können. Und obwohl wir in unserem Land die Klassenräume weitestgehend von Kruzifixen befreit haben, selbst an Weihnachten der Kirchgang zurückgeht und alles Christliche in der Öffentlichkeit mit Argwohn angeschaut wird, wird heute von vielen Medien und sensiblen Zeitbeobachtern auf das Christentum eingedroschen, als ob da doch Angst wäre, dass da draußen jemand oder etwas sein könnte. Jedes Gerücht über diesen Gott muss zum Schweigen gebracht werden. Denn freie und erwachsene Menschen beugen sich vor niemanden, schon gar nicht vor so einem Jesus. Nur schade, dass diese Kritiker sich zu selten ernsthaft mit Jesus selbst beschäftigen. Dass Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen zu allen Zeiten immer wieder berichtet haben, dass Jesus lebendig, herausfordernd und heilend in ihrem Leben war, ihr Leben grundlegend verändert hat. Das wollen die Kritiker oft nicht hören oder tun es als Spinnerei ab. Nun, das war der eine Stuhl, der römische, dann der andere Stuhl, auf den Jesus sich auch nicht setzt, obwohl er doch so richtig erscheint. Der jüdische Stuhl, das jüdische Volk war seit Jahrhunderten davon überzeugt, dass seine Geschichte einen tieferen Sinn hatte, auf ein Ziel zusteuerte, trotz aller Höhen und Tiefen. Sie sehen im Hier und Jetzt nicht das letzte Ziel und waren sich bewusst, dass sie nicht allein ihres Glückes Schmied sind. Sie vertrauten ihrem einzig wahren Gott, was soweit feststellbar ist, einzigartig war in der damaligen antiken Welt. Die Juden erwarteten Gottes Eingreifen und einen Messias, doch sie hatten eine enge Vorstellung davon, wie dieser zu sein hatte. Und das entspricht einer heutigen religiös-christlichen Haltung, die Jesus konditioniert, ihn sozusagen an die Kette der eigenen Fantasie legt. Da heißt es dann, natürlich hat Jesus das alles getan. Die Bibel ist Gottes Wort und weil Jesus Gottes Sohn war, konnte er alles Mögliche tun. Wir müssen für die Wahrheit der Evangelien aufstehen und den Stürmen des modernen Skeptizismus entgegentreten. Und weil das alles so klar ist, wollen und brauchen wir uns den schwierigen, auch historischen Fragen nicht stellen. Die führen uns nur weg von der Wahrheit. Sie sind gefährlich. Dieser zweite Stuhl steht für eine fromme Version eines festgefahrenen, ignoranten Bildes von Gott. Jesus ist für meinen Frieden gekommen, heißt es da. Danke Gott, mehr brauche ich nicht. Das Interessante ist nun, dass die Juden selbst glaubten, dass Gott frei und souverän war, ist und sein wird. Oft schon hatten sie Gottes Pläne und Ziele anders verstanden, als Gott sie verstanden haben wollte. Sie hofften wohl, dass ihre Erzählung und Deutung mit Gottes Sichtweise übereinstimmten, aber selbst wenn Gott sie durch Propheten darauf hinwies, dass sie irrten, hielten sie nur kurze Zeit inne. Und Jesus? Er kam, als ob er die Rückkehr Gottes zu seinem Volk in Macht und Herrlichkeit selbst verkörperte. Unglaubliche Wunder, lebensverändernde Rede, Handeln nach den Maßstäben Gottes und all das in bleibender Demut. Aber diese Machtverkörperung Gottes entsprach nicht den Vorstellungen seines Volkes. Sie verstanden nicht, was die Herrlichkeit und der Wille Gottes ist. Und deshalb weinte Jesus über Jerusalem und weist auf die kommende Zerstörung des Inbegriffs jüdischer Identität hin. Stadt und Tempel von Jerusalem werden vernichtet werden, dem Erdboden gleichgemacht. Und 70 nach Christus ist das auch geschehen. Jesus war der wahre König. Aber die Leute hatten sich so sehr an die eigene, gewöhnliche und harmlose Vorstellung vom kommenden Messias gewöhnt. Und N.T. Wright drückt das so aus: Sie waren auf der Suche nach einem Baumeister, der das Haus bauen würde, wie sie es meinten zu brauchen. Stattdessen kam einer, der es besser zu wissen schien und einen neuen Rahmen vorgab. Sie suchten einen Sänger, der das Lied anstimmen sollte, das sie schon so lange vor sich hinsummten. Stattdessen kam ein Komponist mit einem neuen Lied, welches das alte verblassen ließ. Und sie suchten einen König, der sie beherrschen dürfte, wenn er sich an ihre Bedingungen halten würde. Stattdessen kam ein König, der das Königreich neu definierte. Das hier ist Gottes Bewegung, sagte Jesus. Ich bin nicht gekommen, um eure Vorstellungen umzusetzen. Ihr schaut in eine andere Richtung als in meine. Und es stellt eine Frage an uns, in welche Richtung schauen wir? Damals waren es die Träume nationaler Befreiung. Das waren nicht Gottes Träume. Gott hat Israel berufen, damit er durch Israel die Welt erlösen könnte. Aber Israel selbst braucht auch Erlösung. Und deshalb kommt Jesus auf einem Esel, wie vorhergesagt, wie verheißen, und spricht dadurch vom kommenden Friedensreich, welches in Jesaja angekündigt war. Er spricht vom kommenden Gericht für Israel und davon, dass er alle Feindschaft auf sich nehmen wird, um ihr die Kraft zu nehmen. Jesus, so lehrten seine Nachfolger schon kurz nach seinem Tod, war der Gesalbte Gottes, der durch den Geist Gottes bevollmächtigt und ausgerüstet war. Er war der verheißene König, der nun zur Rechten Gottes sitzt und dessen Reich kein Ende haben wird. Und dieser Anspruch war auch damals schon nicht nur religiös verstanden, sondern allumfassend. Gott ist an der Macht. In Jesus. Jetzt und hier. Ja, Jesus gibt uns Rätsel auf. Und das kann auch gar nicht anders sein, dass er in uns Fragen provoziert. Denn seine Welt ist uns fremd. Und damit ist nicht nur der viele Sand dort in der Gegend gemeint, sondern das Denken. Die Juden sahen das Leben mit anderen Augen, sahen sich als Teil einer fortlaufenden Geschichte, die Gott in der Hand hält. Die Überlieferung ihres Volkes nicht nur als kulturelles Wertgut, sondern als Handlungsstrang, auf dem Gott sie führt und an ein Ziel bringen wird. Auch Jesu Gottesbild ist uns fremd. Und Gottesbilder gibt es ja jede Menge in dieser Welt. Und deshalb ist es nicht entscheidend, ob jemand an Gott glaubt, sondern an welche Art Gott. Wie dieser Gott ist. Und Jesu Gottesbild deckte sich nur teilweise mit denen der vorherrschenden Vorstellung, auch denen seines eigenen Volkes. Und sein Handeln ist uns fremd, denn er redete und handelte so, als ob er an der Macht wäre. Und dabei war er doch nur ein Zimmermannssohn, der auf einem Esel dahergeritten kam. So tat er Dinge, die eigentlich verboten waren. Und zum Beispiel am Sabbat heilte er. Er redete und handelte, als ob es sein Recht und seine Pflicht wäre, die Dinge in die Hand zu nehmen. Er begegnete Römern und Sündern, so wie allen anderen Menschen auch. Er nahte ihnen, er hatte keine Angst vor ihnen. Sie brauchten auch Gottes Liebe. Er betrat ihr Haus, er setzte sich für sie ein. Er vergab öffentlich Sünde. Es kann anstrengend sein, sich nach Jesus auf die Suche zu machen und nicht nur Vorgekautem folgen zu wollen. Aber nochmals, soll ich meinen Kindern sagen, ignoriert alle Fragen, vertraut mir einfach. Und riskieren, dass sie mir zwar jetzt vielleicht blind folgen, aber wenn sie erwachsen sind, zurückblicken und sagen, ihr habt es ja gut gemeint, aber vertrauenswürdig ist dieser Jesus nicht. Ich glaube, es ist nicht gefährlich, sich auf die eigene Suche nach Jesus zu machen. Es ist nicht sinnlos, sondern hilfreich und gewinnbringend, weil es diesen Jesus uns persönlicher, tiefer, vertrauenswürdiger am eigenen Leib erleben lässt. Und wir gleichzeitig Ballast eigener Fantasie loswerden und verhindern, dass er zum Spielball unserer eigenen Kultur wird. Unser Lebensfundament wird gestärkt. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass dieses Projekt länger dauert als ein Leben. Wir sollten die Rätsel, die Jesus uns aufgibt, nicht nur als schwierig und negativ bewerten. Sie fordern uns heraus. Und faszinierenderweise endete die Hoffnung der Jünger nicht mit dem frühen Verbrechertod Jesu. Im Gegenteil, seine Anhänger redeten und lebten gerade so, als ob Jesus die Krone auf hätte, neben ihnen stehen würde und immer noch da sei und die Römer rausgeschmissen hätte und all das geschehen würde, was er gesagt hätte. Und tatsächlich, es macht den Anschein, dass worüber Jesus geredet hatte, obwohl er nicht mehr sichtbar gegenwärtig war, sich trotzdem mehr und mehr Bahn brach und die Wirklichkeit veränderte. Wie war das nochmal mit den bisherigen Zeitenwenden? Durch die Handlungsschnelligkeit einiger Persönlichkeiten wurde dieser Moment des Mauerfalls möglich in der Weltgeschichte. Er wurde nutzbar gemacht. Doch Jesus kam nicht zufällig an einer Stelle ins Spiel, sondern nach einer geplanten Zeit vom Vater, wie wir zum Beispiel in Galater 4 lesen. Christoph Kolumbus kannte den Weg nicht und wollte eigentlich ganz woanders hin, nach Indien. Jesus wusste genau, welchen Weg er gehen musste und er erreichte sein Ziel auch. Die Möglichkeit für ein befreites Leben unter der Herrschaft Gottes, im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. Und können wir zum Beispiel in Johannes 3 lesen. Es brauchte noch viele Jahre militärischen und finanziellen Druck, um andere Länder außerhalb Großbritanniens zu überzeugen, die Sklaverei zu beenden. Jesus aber war und ist eindeutig in seiner Botschaft und darüber, dass Gewalt kein Werkzeug zur Durchsetzung seiner Absichten sein darf. So sagt er das zum Beispiel in der Bergpredigt. Und Luther hatte bei aller Wichtigkeit Parallelen in der Kirchengeschichte. Jesus hatte jedoch keine Vor- und keine Nachgänger, niemanden, der vergleichbar mit ihm wäre oder der seine Rolle in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise hätte übernehmen können. Ich glaube an Jesus als den Inbegriff von Zeitenwende. Ich glaube an Jesus, der für diese Welt und alle Menschen, auch für mein kleines Leben auf diesem blauen Planeten gekommen ist und eine Wende, eine neue Ära eingeleitet hat. Und ich möchte weiter lernen, diese Welt und mein eigenes Leben mit seinen Augen zu sehen. Und dazu gehört für mich auch, wozu ich heute Morgen motivieren will. die Angst abzulegen, sich von diesem einzigartigen Jesus verwirren und erschüttern zu lassen. Das macht nichts, wenn es mal so ist. Wenn uns das umtreibt. Wenn wir nicht alle Antworten gleich haben. Vielleicht sogar lange brauchen, sie zu finden. Und wenn wir hartnäckig sind, unsere Fragen zu stellen. Ich glaube, wir dürfen mutig mit den eigenen Fragen auf ihn zugehen. Das wird uns weiterbringen. Jesus, den echten Jesus zu finden. Enden möchte ich mit dem Zitat eines brasilianischen Bischofs Helder, der zwar einen alten Vergleich gebraucht, aber im Detail die Notwendigkeit verdeutlicht, sich schwierigen Fragen zu stellen. Wenn dein Boot seit langem im Hafen vor Anker liegt, dir den Anschein einer bleibenden Behausung erweckt und es beginnt Wurzeln zu schlagen in der Unbeweglichkeit des Kais, such das Weite, such das Weite. Um jeden Preis müssen die reiselustige Seele deines Bootes und deine Pilgerreise bewahrt bleiben. Zitat Ende. Eine Pilgerreise hat immer deinem Fragen, mit meinem Fragen nach Gottes Wirklichkeit in meinem Leben zu tun. Unser Leben ist ein Boot. Jesus lädt uns ein, dieses Boot zu gebrauchen, auch wenn wir nicht wissen, was hinter der Keilmauer auf dem offenen Meer auf uns wartet. Aber als König von allem ist er mächtig genug, dich und mich zu leiten und zu begleiten. Amen.